Moin Moin und herzlich willkommen bei Mehr Dio Petterstein. Heute mit an Bord Marcel.
Moin.
Genau. Und heute keine Andeutung, sodass wir heute auch keine Nationalität beleidigen. Deswegen starten wir direkt ins Spielgefühl. Gut. Als Gast darfst du heute anfangen, wenn du möchtest.
Juhu, was darf ich denn machen? Erzähl doch mal das Topic.
Habe ich doch gesagt, Spielgefühl. Wir reden über Spiele, die wir geil finden und darunter können Ersteindrücke, Medium-Eindrücke und endgültige Meinungen sein. Hauptsache
geil. Okay, dann fange ich mal mit dem Knaller an, den ich jetzt gespielt habe. Nicht zum ersten Mal, sondern zum dritten Mal. Und da schließe ich mich der Allgemeinheit an, nämlich Spirit Island ist einfach geil. Ja, fertig.
Gut, das nächste Spiel, nein.
Ja, Spirit Island ist halt wirklich ein Brocken, muss man sagen. Aber also wir haben es zu zweit gespielt tatsächlich jetzt und ja, also ich habe jetzt beide Varianten gespielt gehabt. Ich habe einmal eine Gruppe, da waren wir zu viert, da haben wir halt so ein bisschen loosey-goosey einfach nach Bauch gespielt, was auch geil war und trotzdem gewonnen haben. Und jetzt hatten wir zu zweit tatsächlich ein bisschen mehr uns Zeit genommen, was zu zweit gut ist, weil du musst halt nicht vier Leute koordinieren, sondern nur zwei. Und das hat mir halt auch richtig gut gefallen. Also insofern kann man echt nur empfehlen, ist ein Kracher.
Magst du, guck mal, den zwei Leuten, die das Spiel noch nicht kennen, kurz erzählen, worum es geht?
Also das Geilste an dem Thema ist halt, an dem Spiel ist das Thema. Und das ist, ja, wir besiedeln irgendeine Insel, vermutlich irgendwo um 1700 Peng oder 1600 Blub, in der Karibik vermute ich mal, oder irgendwo da, also quasi Besiedlung von Amerika, aber der Spieß wird umgedreht. Du bist nicht du spielst nicht die Kolonialisten, sondern du spielst ja Naturgeister, Naturgewalten, wie auch immer, die auf Teufel komm raus halt versuchen, die von der Insel zu vertreiben. Was sehr geil ist.
Das Ganze ist also kooperativ, ne? Das ist ja, glaube ich, mittlerweile groß bekannt. Ja. Die Herausforderung, glaube ich, an dem Spiel ist tatsächlich, dass es einen Schwierigkeitsgrad hat, der weit über dem liegt, was man sonst so kennt, ne?
Ja, definitiv. Ja, klar. Also klar, kooperative Spiele gefühlt sind immer nicht jetzt die Ultra-Brocken, aber das zähl ich mal definitiv dazu. Aber es ist im gleichen Maß halt gut und gefühlt kannst du das halt dein Leben lang spielen, weil die Variation, die Geister spielen sich anders, dann kannst du Szenarien und wer besiedelt dich jetzt, dann gibt es 1000 Sonderregeln oder Regeln, die anders funktionieren und allein das macht es halt ja gefühlt endlos wieder spielbar.
Spielt sich da jedes, Monster nicht, aber jede Naturgewalt anders, also ja, wirklich spürbar anders?
Definitiv, ja. Also du hast ja auch so ein kleines Board vor dir, was du so tun kannst und klar, im Kern ist es immer ähnlich. Im Zweifelsfall spielst du halt einfach irgendeine Karte, aber dein Startdeck ist halt anders und auch wie dein Charakter sich oder dein Geist sich entwickelt ist anders und du hast dann halt noch zig Sonderfähigkeiten, die auch erst im Laufe des Spiels so richtig triggern können und dadurch ist das alles ganz anders und ja, also ein kleines Beispiel ist, da gibt's halt irgendwie so einen Wassergeist und also normalerweise bezahlst du deine Karten mit Energie. So, und dieser Wassergeist ist halt sehr gebunden auf die Küstenregion und kann halt quasi so wellenartig die Kolonialisten ins Wasser spülen und die sind dann sozusagen in seinem Wasser gefangen, gestorben und die wiederum benutzt du dann auf einmal als Energie. Also so total schräge Sachen, die da so ganz anders funktionieren und ist jetzt sicherlich ein Extrembeispiel, aber die funktionieren schon alle sehr anders, ja.
Wählst du die denn in so einem Szenario selbst aus? Also du hörst jetzt, pass auf, da kommen jetzt die Franzosen und die haben Level, was weiß ich, und die kommen über den Süden. Ist das denn, würdest du dann sagen, oh, dann nehme ich jetzt aber folgenden Geist oder ist das schon vorgegeben in solchen Szenarien?
Also ich weiß, nee, in den Szenarien nicht. Ich glaube, du wählst die immer für dich aus. Und klar, bei so einer Vielzahl ist es auch, gibt's Geister, die passen zusammen, manche nicht. Also du hast zum Glück so eine kleine Erklärung, so Balken, wie offensiv, wie defensiv ist der Charakter oder was kann er hier und da, wie komplex spielt er sich. Und also du, wenn es hart haben willst, dann spielst du halt zwei Geister, die nicht zueinander passen. Wenn es ein bisschen leichter haben willst, dann spielst du halt zwei Naturgewalten, die sich super ergänzen. Also da ist man halt super frei in dem, was man da wählt.
Ich habe von jemandem gehört, der das Spiel wirklich unglaublich gerne solo und im Internet spielt, weil ihm da die Aufbauzeit dadurch sehr stark abgenommen wird. Wie findest du das? Dauert das lange, das Ganze zu handeln, sodass man sagen würde, ey, wenn das jetzt ein Computer für mich alles raufpackt, dann geht das wesentlich schneller?
Ja, also jetzt nicht, gefühlt nicht groß anders als andere komplexere Spiele. Also ja, es gibt halt kein Inlay in der Box. Das ist halt total bekloppt. Du musst halt alles aus deinen Plastiktütchen rausschieben. Aber am Ende halte ich das jetzt nicht für ein Riesenproblem.
Okay.
Geiles Teil. Auf jeden Fall reinschauen.
Das heißt, war das jetzt deins oder hast du das nur bei jemandem mitgespielt?
Das ist meins tatsächlich, ja.
Wie heiß bist du darauf, die gesamten Erweiterungen zu besorgen?
Also die eine Erweiterung und die ersten Promo-Sachen, die habe ich tatsächlich. Die habe ich durch Zufall sehr günstig auf Kleinanzeigen geschossen. Darf ich mir Werbung machen? Eigentlich nicht. Na egal. Also
bei
da bin ich
Kleinanzeigen, es gibt ja viele davon.
Ja, also da bin ich glücklicherweise rangekommen. Die neueste Erweiterung, die ist mir jetzt noch nicht über den Weg gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon erhältlich ist. Da habe ich aber, um ehrlich zu sein, noch gar nicht reingeschaut, was da so kommt. Aber ich habe jetzt mit Erweiterung beide Male schon gespielt. Also ich weiß nicht, wie sich das reine Grundspiel anfühlt.
Gut, dann mache ich mal mit einem Spiel weiter, was du definitiv auch schon gespielt hast oder was haben wir auch schon zusammen gespielt haben. Und das ist Circadiana Erstes Licht, das hatte ich schon mal besprochen. Ja, wir spielen irgendeine menschliche Rasse, die sich auf einem anderen Planeten niederlässt, aber nicht wie das so typischerweise ist, dass man einfach raufgeht und alles niederbombt und irgendwie rodet, sondern man möchte tatsächlich sich mit der Bevölkerung da anfreunden und möchte natürlich auch ein paar Ressourcen haben, aber das Ganze alles halt durchtauscht, sodass denn man hauptsächlich die Punkte dadurch macht, dass man auf so einem gewissen Verhandlungsboard, wie sich das nennt, Würfel einsetzt und ja quasi sagt, man hat denen irgendwie Ressourcen zukommen lassen und dafür ist man jetzt gut Freund mit denen. Das ist auch so ein Punkt, wo man dann halt Punkte macht oder hauptsächlich Punkte macht. Ja, und ich habe es schon erwähnt, man setzt Würfel ein und das ist das Geile im Spiel. Es ist ein schönes Dice-Placement, bei dem man vor allem erstmal wirft und dann hinter seinem Sichtschirm so ein bisschen plant, wo das eingesetzt wird. Gibt es da zwei Stellen, einmal so Garagen, das heißt, man setzt es auf den Mittelplan ein und einmal auf Farmen, das ist der zweite Punkt. Da kann man quasi in seinem eigenen Hub kann man dann versuchen, man setzt es da ein und bekommt dann halt Ressourcen. Das heißt, die hat man relativ sicher. Ja, und bei den da oben, hatte ich schon erzählt, das ist dann manchmal etwas gefühlt komplizierter, denn man muss sich das planen und man muss es halt sich merken, wo man das hinmachen wollte. Ne? Hat man jetzt 5 Würfel, muss man die in die Reihenfolge da packen und sich merken, wo man die hinhaben wollte. Und dann kann es natürlich sein, dass jemand anderes einem diesen Platz wegnimmt und dann muss man komplett neu planen, was natürlich das etwas komplizierter macht. Und im Solospiel war es relativ einfach, das Ganze zu handeln, weil, naja, der Solospieler, der Böse, der kommt einmal dran und dann kann ich danach einsetzen komplett. Das heißt, ich muss nicht ständig irgendwie neu optimieren, sondern ich kann das alles hintereinander wegmachen. Und jetzt haben wir das beide auch zu zweit gespielt und du hast es auch nochmal zu dritt gespielt. Wie ist denn dein Eindruck von dem Spiel?
Ja, ich find's auch ein Knaller. Also, ich habe es mir daraufhin auch selber schenken lassen zu Weihnachten. Und ich habe es damit auch in meinem Besitz. Und ja, ist halt ein Top-Spiel, kann man nicht anders sagen.
Ne? Ja, das Material ist auch wirklich schön gemacht. Ich meine, man hätte auch wahrscheinlich einfach mit irgendwelchen Würfeln wieder die Materialien darstellen können. Aber so ist es auch ganz nett, wenn diese Holzmarker halt so dementsprechend die Form von den ganzen Ressourcen haben. Mhm. Ja, auch manche mokieren sich darüber. Es gibt da so einen Harvester, so eine große Erntemaschine, die über den Spielplan fährt. Da mokieren sich manche darum, dass es einfach nur ein Hexagon ist, also sprich ein Sechseck, das ausgeschnitten ist, sodass man halt sieht, was drunter ist. Das macht natürlich total Sinn, weil man muss ja sehen, wo man ist und man muss sehen, was man gerade erntet. Das heißt, das Ding ist einfach nur sinnig und muss halt so funktionieren, sonst müsste man jedes Mal hochnehmen und gucken. Mhm. Da sind wir auch schon bei einem Punkt, der dir und mir nicht ganz so gut gefallen hat. Und zwar gibt es an den Rändern des Planeten sogenannte Edelsteinlager. Also man startet immer in der Mitte und da sind die Ressourcen so lala. Und je weiter man zum Rand kommt, desto krasser werden die Ressourcen, aber desto stärker legt man sie auch eigentlich fest. Das heißt, es gibt eine Ecke, da gibt es ganz viel Algen, dann gibt es eine Ecke, da gibt es ganz viel Wasser und eine Ecke, da gibt es ganz viel, was war das, Strom, Elektrizität oder sowas? Energy,
ja, ne? Blitze halt, ja.
Genau, irgendwas Energy-mäßiges. Wahrscheinlich Aale. Und genau, und überall gibt es auch noch diese Edelsteinlager und die sind zufällig, haben die Punkte und die sind überall verteilt. Und dieses Spiel ist nicht so viel zufällig, klar, man würfelt, aber du kannst die Würfel überall sinnvoll einsetzen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die 1 gut ist und die 6 schlecht ist oder umgedreht, sondern manchmal brauchst du eine 1, manchmal brauchst du eine 6. Und unterschiedliche Sachen freizuschalten, das ist zum Beispiel die Bewegung der Erntemaschine, ist jede Zahl eine Richtung. Das heißt, es kann für dich super relevant sein, jetzt eine bestimmte Zahl zu haben. Und diese Edelsteinlage, wie schon benannt, haben unterschiedliche Werte von 5 bis 8. Und das ist halt purer Zufall, wie viele Punkte du quasi dadurch am Ende bekommst. Was doof ist, weil du in diesem Spiel wirklich sehr wenig zufällig machst oder bekommst, sondern sehr viel planst. Und dann ist es am Ende so, ja, der eine hat 3 Punkte mehr, weil am Anfang das so zufällig gelegt wurde. Waren wir nicht ganz so mit zufrieden, oder?
Ja, genau. Erschließt sich mir gar nicht. Ich meine, es gibt, glaube ich, so ganz selten mal Möglichkeiten, dass du unter irgendwas runterschauen kannst. Aber das ist wie in allen Spielen, wo du irgendwelche verdeckte Infos dir anschauen kannst. Das ist halt selten gut genug, um es wirklich zu machen. Schon gar nicht früh im Spiel, wo du es eigentlich brauchst. Und dadurch, dass diese Info verdeckt ist, quasi bis zu dem Punkt, wo du rauffährst, erschließt sich mir das halt designtechnisch gar nicht, warum man das so gemacht hat. Und ich glaube, es führt einfach zu Frustration, weil du kannst halt am Ende spielen, spielst richtig gut und am Ende gibt's halt ein Delta von 2 Punkten und dann sitzt du halt da und denkst dir, okay, das Delta kommt jetzt halt einfach nur von irgendeinem random Plättchen.
Ja.
Und das ist halt sehr störend tatsächlich, das muss ich auch zugeben, ja.
Ja. Also ich finde es echt sinnvoll, dass man sagt, oh, man landet auf dem Feld und bekriegt dann 8 Punkte in diesem Falle, ne, wenn man auf dem Besten steht. Weil es ist schon eine Leistung, bis dahin zu kommen. Aber ja, richtig. Ob ich jetzt nach links, rechts, oben, unten gehe, hängt halt wirklich stark davon ab, wie mein Plan ist. Ich hatte zum Beispiel einmal eine Person, eine Fähigkeit, die gesagt hat, dass ich keine Algen brauche, also gehe ich nicht in die Algenregion. Und wenn da jetzt die Achterplättchen gelegen hätten, hätte ich Pech gehabt.
Richtig.
Also würde für mich überhaupt keinen Sinn machen, hinzugehen, ne? Aber ich hätte das machen müssen und das wäre natürlich total schwachsinnig. Dann sind wir schon bei einem Punkt, den ich richtig geil finde.
Das Artwork.
Das sind die Fähigkeiten.
Achso.
Ja, das Artwork, ja, okay, lass es mal. Ich finde das Artwork definitiv okay. Es war am Anfang so ein bisschen,
ich finde es auch besser.
Das ist schon komisch, man muss sich dran gewöhnen, sag ich mal, es ist was Neues. Aber ich finde es auch nicht schlechter. Vor allen Dingen nachher im Spiel fällt es A kaum auf und es ist halt harmonisch, sag ich mal so. Und was ich, wie gesagt, geil finde, sind diese Fähigkeiten der Commander oder wie auch immer die heißen, die man da hat. Man kriegt am Anfang 2 oder 3, je nachdem, wie man spielen möchte, kriegt man ausgehändigt und darf sich dann einen davon aussuchen. Und die haben wirklich richtig geile Fähigkeiten, sodass man eigentlich die ganze Zeit sagt, boah, ey, ich weiß ich jetzt nicht, ist deine besser, ist meine besser und welche nehme ich jetzt überhaupt? Und man ist auch wirklich geneigt, nächstes Mal zu sagen, ey, komm, die war zwar geil, aber ich möchte unbedingt wissen, wie die andere funktioniert. Und die gestalten das Spiel echt wirklich hart mit und machen das sehr variabel dadurch.
Ja, definitiv. Also das muss ich auch sagen, die Fähigkeiten fühlen sich alle oder fast alle richtig gut an und cool. Und erstaunlicherweise, ja, wenn man das Spiel dann spielt und auf die Endpunkte schaut, also zumindest die paar Male, die wir es jetzt gespielt haben, merkt man auch, dass es halbwegs vermeintlich balanciert ist. Also es fühlt sich alles super stark an, aber am Ende ist alles einfach so stark, dass es sich wieder ausgleicht.
Ja, genau. Du musst halt dein Vorteil deines Commanders nutzen. Also das Dümmste, was du machen kannst, ist es halt nicht zu nutzen, weil dann spielst du halt ohne und dann wird der andere 100%ig gewinnen. Außer er weiß nicht, wie man würfelt und sie einsetzt. Was denkst du denn? Du hattest ja, also ich fand es ja tatsächlich in Anführungsstrichen problematisch, dass man sich merken muss, was man vorhatte und dass es dann nach 2 Sekunden gefühlt wieder obsolet wird. Wie hast du das empfunden in deinem Spiel zu dritt?
Überhaupt nicht störend. Also erstmal, ich meine, wir sind ja auch keine Goldfische, also ein bisschen was kann man sich ja schon merken, so eine Grundstrategie. Und tatsächlich passiert es ja, oder am Ende des Tages ist es fast egal, weil es doch vermehrt mal vorkommt, dass das, was du machen wolltest, halt einfach nicht funktioniert. Ja, du pokerst halt gerade bei so manchen Spots, und jetzt ans Detail zu gehen, ist es halt ein gewisses Pokern. Und wenn der andere das dann auch gemacht hat, dann musst du eh deinen Plan über den Haufen werfen. Insofern kannst du eigentlich quasi von Würfel zu Würfel dich durchhangeln und fand ich jetzt nicht tragisch, muss ich sagen.
Was man, glaube ich, als Empfehlung Strategie-Guide mitgeben kann, ist, dass man keine Kette aus 5 Aktionen machen sollte, wo man sagt, wenn das erste nicht funktioniert, dann brauche ich den Rest auch nicht mehr machen.
Genau.
Also wenn du auf das erste angewiesen bist und das zweite brauchst für das dritte, dann wird das definitiv scheitern. Genau, was ist noch? Also ich finde an dem Spiel eigentlich alles toll. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Die Solo-Sachen machen Spaß und sind ab, sag ich mal, schwierig herausfordernd. Also es gibt da vier Gegner, die man hat. Leicht, normal, schwierig und unbesiegbar. Den Unbesiegbaren habe ich tatsächlich noch nicht besiegt. Also insofern hat er recht gehabt bis jetzt. Was die machen, ist halt Sachen wegnehmen und haufenweise Punkte generieren. Und das mit dem Sachen wegnehmen ist bei allen irgendwie gleich. Was sich unterscheidet, ist dann nachher, wie viele Punkte die und entsprechend für sich einnehmen oder gewinnen. Aber ansonsten sind die Gegner gleich. Also ob sie jetzt schwer oder leicht sind. Ne? Also das macht jetzt nicht den Unterschied. Genau. Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten in dem Spiel, was man an Aktion machen muss oder kann. Das werde ich jetzt nicht in Detail gehen, das macht auch, glaube ich, wenig Sinn. Insofern bleibt es nur übrig zu sagen, es hat super viel Spaß gemacht oder macht super viel Spaß und wird definitiv meine Sammlung so schnell nicht verlassen. Und ich würde dir noch das Endwort gönnen und dann würde ich dir sagen, du kannst das nächste Spiel machen.
Ja, geiles Spiel. Also, kann man mal machen, muss ich sagen. Also, nee. Ja, kann man dazu nicht sagen. Dann jetzt haben wir ja zweimal Spiele total gelobt. Dann fange ich mal mit einem neueren Spiel an, was ich gespielt habe, was ich nicht so geil fand. Und zwar, ich weiß noch nicht mal, wie ich es richtig ausspreche, Fayum von Friedmann Friese. Fayum,
genau.
Also, wo wir beim Thema Artwork waren, das Spiel hat halt schlichtweg kein richtiges Artwork, könnte man fast meinen. Also, das ist ja fast schon Witz. Gut, aber hey, kann auch ein gutes Spiel sein und ich war wirklich enttäuscht, muss ich sagen. Also, ich kann verstehen, was das Besondere an dem Spiel ist und ich kann auch verstehen, dass es Leute gibt, die das total abfeiern, aber ich fand's halt einfach nicht gut. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dieses Spiel nochmal spielen möchte. Ich weiß nicht, hast du es gespielt?
Nee. Ich glaube, wir sind beide auf dem Standpunkt, dass man nicht alles spielen muss und tatsächlich war diese Grafik und der Fakt, dass ich einfach schon jetzt auf meinem Stapel wieder so 6, 7, 8 Spiele habe, hat es das nicht geschafft.
Okay. Ja, also im Endeffekt ist es so im weitesten Sinne gefühlt ein Deckbilder. Also du hast da irgendwelche Karten, die du dir halt kaufen kannst und die nimmst du auf die Hand und dann kannst du die halt spielen und dann kannst du die auch wieder zurücknehmen. Und wenn du aber mehr als irgendwie eine Anzahl zurücknehmen willst, musst du zahlen. Also du musst schon sehr darauf achten, was spiele ich jetzt, in welcher Reihenfolge und du veränderst halt das Board ganz schön ähnlich. Funktioniert so ein bisschen ähnlich im weitesten Sinne wie Ecos. Also es gibt eine veränderbare Welt, aber nichts gehört dir so richtig, wobei es nicht ganz stimmt. Da gibt es schon auch irgendwie Marker, die dir dann gehören, glaube ich zumindest. Aber da fängt schon an. Also ich fand das halt irgendwie so komisch, dass ich noch nicht mal alle Regeln jetzt wirklich irgendwie zusammenkriege. Und auch dieses Deck, was danach gezogen wird und auch ganz komische Endgame-Trigger, dann war das irgendwie so, ja, okay, der eine konnte jetzt halt gefühlt noch 2 Stunden weiterspielen, nur weil er halt, ich sag mal, im richtigen Moment seine Karten wieder zurückgenommen hat. Also so viele Sachen, die wirklich seltsam waren. Und
ja. Was machen wir dann eigentlich in Fayum? Also ich habe da, glaube ich, so einen ägyptischen Dude auf dem
Spiel in Erinnerung. Ja, ich glaube, Thema kannst du halt irgendwie knicken. Ja, du hast im weitesten Sinne, spielst du da irgendwie im Nildelta, glaube ich, rum und musst da, hast halt Hexfelder vor dir. Und da fängst du halt an, Straßen und Städte zu bauen und kannst aber auch so rumfarmen, machst du halt alles kartengesteuert, also spielst eine Karte und dann steht da halt, ja, bau eine Straße und dann hast du meistens noch irgendwie daran irgendwelche Bedingungen geknüpft, wenn die Straße jetzt so und so ist, kriegst du halt noch das. Oder setz hier ein Feld irgendwo hin, einen Stein von dir, wie gesagt, da weiß ich nicht mal wirklich, ob du eigene Token hattest, ich glaube ja. Und dann machst du jenes, genau, und dann konnte man, wenn man zurücknimmt, hat man auch diese Steine irgendwie mitbekommen und dann waren die Spots auf einmal wieder frei für die anderen und ja, also so wahrscheinlich super scheiße erklärt gerade, aber so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also du hast ein gemeinsames Board, was du veränderst und da gibt's halt verschiedenste Konditionen, um Dinge zu produzieren und um Siegpunkte zu generieren. Aber gefühlt auch so ein bisschen unpredictable dadurch, muss man sagen. Also du kannst super schwer nur irgendwie schauen, ja, was macht denn der Gegner so? Klar, so ein bisschen weißt du dann, ja, die Karten hat er und aber es ist halt dann doch irgendwie so restriktiv, dass du nicht wirklich sagen kannst, ja, jetzt spiele ich diese Karte nicht, weil ich will halt nicht, dass das für dich einen Vorteil gibt und so. Also dafür hast du dann auch zu wenig Karten und bist zu sehr auf deine eigene Engine festgefahren. Ja, hat mich nicht überzeugt, muss ich sagen.
Okay. Ja, also klar, deine Gefühlsregung schwimmt natürlich mit, sodass ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, das unbedingt spielen zu müssen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen beeinflussend, aber ja, du hast schon recht, ich habe das bisschen was zu gelesen natürlich. Also ich habe mich ja zu jedem Spiel informiert, was jetzt in der letzten Zeit rausgekommen ist. Und da war auch nichts dabei, wo ich gedacht hätte, so, das muss ich unbedingt haben. Mhm. Und dementsprechend wird es jetzt sehr schwer haben, dass es nochmal auf dem Tisch landet bei mir. Tja, schade eigentlich. Aber ich habe von manchen gehört, dass sie es gut fanden. Aber ja, gut.
Wie gesagt, ich kann es objektiv verstehen, warum Leute das gut finden. Mhm. Ich glaube, das ist halt einfach nicht meine Art von Spiel. Am Ende. Ja, ja, so viel dazu.
Genau, dann wollte ich sagen, lass uns nicht zu lange damit aufhalten. Kommen wir zum nächsten. Ich habe Der Weiße Hai von Ravensburg jetzt schon ein paar Mal auf dem Tisch gehabt. Und es ebbt so langsam ab, dass es auf den Tisch kommt. Und ja, wer es nicht weiß, Der Weiße Hai ist ein Film gewesen. Irgendwann in dem 18. Jahrhundert. Nee, mein Spaß. Der Weiße Hai war ein Film, bei dem ein riesiger weißer Hai versucht hat, Menschen zu töten. Ganz anders als die anderen weißen Hai-Filmen. Jedenfalls versuchen wir diesen Film nachzuspielen, der so ikonisch ist. Und das Interessante an diesem Spiel ist, dass es da in zwei Akten abläuft, beziehungsweise das Spiel hat im Endeffekt zwei Spiele in sich. Und es ist jeweils immer asymmetrisch, das heißt, wir haben immer eine Person, die den Hai spielt und ein bis drei weitere Spieler, die anderen Figuren spielen. Im besten Falle hat man also entweder ein Gegenspieler oder drei Gegenspieler, weil bei zwei müssen sie sich irgendwie kloppen und sagen, jetzt, wir machen das beide gleichzeitig. Klar, ist es sowieso eigentlich abgesprochen, also sie müssen es eh zusammen irgendwie interagieren. Aber das ist dann schon immer was anderes, wenn man sich jetzt wirklich einigen muss und der andere sagt, nee, ich will was anderes machen. Und ich fange mal an mit dem ersten Akt. Der erste Akt ist so, der Hai zieht um die Insel rum und versucht Menschen zu fressen und die anderen versuchen halt mit ihren Fähigkeiten die Leute aus dem Wasser zu holen und zu sagen, ey Leute, hier kommt ein Hai, ich rette euch. Oder dem Hai halt seine Pontons anzuheften, sodass der quasi nicht mehr tauchen kann oder dass man weiß, wo der ist. Das ist so ein witziges Katz-und-Maus-Spiel, wo man halt sich überlegt, geht er dahin, wo ganz viele sind, dann kriegt er schneller bessere Werte oder ist schneller mit seinen Zielen durch oder geht er dahin, wo wenig Leute sind, um halt nicht von uns gefangen zu werden. Das ist dann immer dieses klassische Spiel, ich denke, dass er denkt, dass sie denkt oder sie denken. Und das Gleiche in Ähnlichem hat man auch in der zweiten Phase, da ist dann dieser Kampf auf dem Boot. Da ist wirklich nur noch das Boot zu sehen und der Hai hat immer drei Karten ausliegen, quasi wo sagt, da kann er auftauchen. Also an dieses Boot ist in acht Teile aufgeteilt und an diesen acht Positionen könnte er rein theoretisch auftauchen, aber nur drei davon sind wirklich immer relevant pro Runde. Und die anderen müssen sich dann festlegen, worauf sie gerade zielen mit ihren Nahkampfwaffen oder mit ihren Gewehren. Und genau, und das führt dann halt dazu, dass der Hai sich dann durch das Boot durchfrisst oder halt von ihnen umgebracht wird. Und wie gesagt, im ersten Teil, im ersten Akt, versucht der Hai, möglichst viele Leute zu fressen. Das gibt ihnen dann für den zweiten Akt mehr Karten oder die anderen versuchen, ihn möglichst früh zu fangen, sodass sie für den zweiten Akt mehr Karten haben. Das heißt, für die Person, die es schlecht lief, wird es auch im zweiten Akt tendenziell etwas komplizierter werden. Ich habe viel gehört, dass die eine Seite besser sein soll als die andere. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Manchmal lief es gut, manchmal lief es schlecht. Es hängt wirklich stark von ab, wie sehr die anderen sich die Mühe machen, darüber zu diskutieren. Also ein Spiel war wirklich so, oh, komm, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Das ging relativ schnell, haben dann verloren gegen mich. Und im anderen Spiel, da haben sie sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, rauszufinden, wie ich denken könnte. Und es hat zwar doppelt so lange gedauert wie eigentlich, aber sie haben es dann am Ende nur durch Zufall nicht geschafft. Also die sind zufällig vom Boot gefallen und wurden zufällig von mir gefressen. Und deswegen konnte ich gewinnen. Ich finde es eigentlich sehr schön thematisch und auch echt, also mehr als nett. Aber es ist halt schon so eine Sache, dass ich sagen würde, ja, ich glaube, es kommt nicht so häufig auf den Tisch, auch weil das nicht so häufig auch nachgefragt wird. Und was mir auch nicht gefallen hat, ist, das gibt so eine Marker, die kommen an diese Pappteilchen ran, die sind so Lebenspunkte oder je nachdem, wie viel ich gefressen habe, markieren die. Und die bohren sich richtig schön tief in die Pappe rein. Und wenn man die rüberzieht, dann haben die noch so eine Kante da dran, sodass die dann die Pappe auch noch aufreißt. Also wer das kaputt machen möchte, kann das damit tun. Ich habe es daneben gelegt und es einfach mal hochgemacht, was natürlich nicht der Sinn sein sollte. Ravensburger war zwar so nett, mir da Ersatz zu schicken. Leider ist er genauso kaputt. Ist wohl so ab Werk so. Ich werde nochmal, wenn ich die Muße habe, dabei gehen und an diesen Plastikteilchen, diesen Klammern nochmal mit einem Skalpell was abfeilen. Aber es ist schon nervig, weil das sollte es eigentlich nicht sein. Mhm. Genau. Hast du jetzt Bock, das Spiel zu spielen? Was sagst du?
Also ich habe insofern immer Bock auf dieses Spiel gehabt, weil ich mir das Brett angeguckt habe und dachte, oh Gott, das sieht überhaupt nicht spannend aus. Aber auf der anderen Seite habe ich halt doch mehr Positives über das Spiel gehört. Mhm. Und das finde ich dann eigentlich immer spannend, wenn man weiß, das sieht halt irgendwie nicht so prall aus. Aber es scheint wohl ganz gut zu sein. Ich habe es ja bei dir schon ein paar Mal da stehen sehen, aber also das steht schon mal auf meiner Agenda zu. Ich würde das gerne mal anschauen, wie das ist. Ja, aber ich habe es nicht gespielt und habe mir auch kein How-to-Play und nichts angeguckt. Also ich weiß, also das, was du gerade erzählt hast, war das erste Mal, dass ich überhaupt was von dem Spiel gehört habe.
Also ich glaube, das ist auch ein relativ gutes Zweierspiel. Wenn sich der eine da nicht mit jemandem absprechen muss, geht es auch wesentlich schneller und ist auch wesentlich ungefährlicher für den Hai, weil natürlich zwei Gedanken zu dem, was jemand tun kann, sind natürlich vielleicht ertragreicher, als wenn einer sich Gedanken macht und was übersiebt, ne?
Ja, geil.
Gut, dann mach du mal den nächsten.
Ja, nachdem wir jetzt zwei Spiele hatten, die wir beide nicht kannten jeweils, können wir mal über ein Spiel spielen, was wir beide kennen. Und was auch neu ist, Lost Ruins of Anarch. In aller Munde gerade.
Genau, ich würde zwar komplett anders aussprechen als du, aber das nur nebenbei.
Ja, ich habe auch gerade von meiner Krickelstift hier abgelesen und wahrscheinlich hat mein Hirn da auch kurz ausgesetzt.
Du hast nämlich Last gesagt und das sind die Lost.
Ja, genau, aber genau die Stelle ist auch schlecht geschrieben. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Ja, also habe ich nur einmal gespielt jetzt gerade und also ist kein schlechtes Spiel. Ist, wie sagt man so schön, ist solide. Hat mich aber auch nicht weggefegt, muss ich sagen. Also der gefühlte Hype um das Spiel, den verstehe ich dann irgendwie doch nicht, weil ja, irgendwie so richtig weggezickt hat mich das Spiel nicht. Wie bitte?
Ich sag, und hier kommt die Unterbrechung, beep, beep, beep. Leider konnte Marcel nicht weiterreden, denn er hat keine Ahnung.
Ja, also ich habe schon gerne gespielt und es ist wirklich gut. Aber es halt so, fällt so in die Kategorie, würde ich mir jetzt nicht selber holen. Und auch dieser, also wie soll ich sagen, das hatte ich ja vorhin schon zu dir gesagt, es ist halt, man hat manchmal, glaube ich, einfach schon zu viel gespielt. Das ist einerseits geil, aber bei so einem Spiel dann schade. Deswegen, ich kann verstehen, dass Leute das voll abfeiern. Und nun ist es auch von den Mechaniken nicht das, was ich so präferiere. Und zudem noch hat man gefühlt halt alles so gesehen. Ja, jetzt ist natürlich wieder klar, der Teufel steckt im Detail. Aber ich sag mal, im Großen und Ganzen ist es halt irgendwie Deckbilder, Worker-Placement, schräge Engine-Builder-Ding mit geilem Artwork und coolen Komponenten. Und eigentlich tatsächlich so Mid-Rate-Game, was ja schon eher so das ist, was ich bevorzuge, mit so ein paar Ausnahmen. Und trotzdem, also ich würde es wieder spielen, ich würde es auch immer spielen, wenn jemand sagt, hey, spielen wir eine Runde, ist so ein Spiel, was so, ja klar, warum nicht? Ja, aber hat mich jetzt nicht vollends überzeugt, dass ich mir das sofort in die Sammlung holen würde.
Okay, dann ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Gegenpol dazu mache, weil es ist schwierig. Du hast das Ding ja in der Mitte angesiedelt, deine Meinung.
Ja.
Aber ich gehe mal auf das Maximum und als ich die erste Male gespielt habe, also ich bin sowieso total begeistert von dem Spiel, das glaube ich vorweg, dachte ich sofort, boah, Kennerspiel des Jahres. Jetzt habe ich es ganz am Anfang mehrfach solo gespielt und jetzt auch schon einmal habe ich es jetzt schon mit mehreren Leuten gespielt und beim Erklären ist mir dann aufgefallen, dass es denn, glaube ich, doch zu kompliziert ist, um überhaupt diesen Titel zu bekommen. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das mindestens auf der Empfehlungsliste landet, wenn nicht sogar nominiert wird, aber dass es denselben Effekt hat wie bei zum Beispiel Terraforming Mars. Man möchte das Spiel so ein bisschen honorieren, das, was es geleistet hat und weil es so schön ist und so einen, in Anführungsstrichen, hohen Aufforderungscharakter hat. Und aber ich glaube, dass es tatsächlich zu kompliziert ist. Also das kriegt man so als Vielspieler manchmal gar nicht mit, dass das Spiel doch, also ich habe mir die Regeln durchgelesen, dachte mir so, super easy, kann ich alles verstanden, kann ich sofort spielen. Und beim Erklären dachte ich so, okay, jetzt hat es doch ein bisschen länger gedauert und ich musste immer noch mal hier und da und hier und da und ich glaube, dann ist es doch vielleicht doch ein bisschen zu schwer dafür. Das mal dazu, weil, wie gesagt, ich habe das einmal schon mal auf Instagram, glaube ich, so verlautbart, dass ich das da in diese Kategorie sehe. Das war noch, bevor ich es mit mehreren Leuten gespielt hatte. Beziehungsweise bevor ich es das erste Mal selbst erklärt habe. Und auch von anderen Leuten habe ich es schon gehört. Und ich kann alle verstehen, dieses Spiel dort sehen. Aber ich denke, es ist halt noch zu kompliziert. Aber vielleicht macht die Jury halt doch was anderes. Genau, fangen wir zu meinen Solo-Erfahrungen an. Das Spiel kommt direkt mit so einem Automa. Der nimmt einem was weg. Was anderes macht er nicht. Der kriegt zwar auch am Ende ein paar Punkte, aber im Endeffekt ist er dazu da, um dich zu nerven und dir Sachen wegzunehmen. Manchmal kann er die Aktion ausführen, manchmal nicht. Das ist gar nicht mal so dramatisch. Super schnell gespielt, das ist toll am Automa. Das ist nicht nur so eine Punktejagd wie sonst immer, dass du irgendwas machst und am Ende vergleichst es mit deinen eigenen Punkten, sondern du musst wirklich diese Person besiegen, diesen Automa. Und in vielen anderen Spielen ist es so, dass der so krasse Sonderregeln hat, dass du jedes Mal denkst, so, ey, ich muss jetzt nochmal ein neues Regelstudium machen. Ist hier nicht. Es ist super verständlich, sehr simpel. Und innerhalb von 5 bis 10 Minuten hast du auch diese Regeln drauf, weil einfach nur noch lesen musst, was die Plättchen bedeuten und dann führst du es aus und easy peasy lemon squeezy. Ja. Höchsten Schwierigkeitsgrad habe ich schon geschafft. Waren ein paar schöne Spiele bis dahin. Jetzt bin ich heiß und es kommen jetzt angeblich, also nicht angeblich, sondern es kamen schon weitere Herausforderungen. Das heißt, andere Plättchen, andere Karten, die sagen, was der Automa tut. Und demnächst sollen auch noch Kampagnen kommen. Und darauf bin ich ja richtig heiß. Und darauf freue ich mich schon tatsächlich schon. Und ja, also mich hat es in keinem Spiel bisher hat es mich irgendwie gelangweilt. Die Mechaniken, du hast es schon gesagt, die sind nichts Neues. Du hast Worker Placement, du setzt 2 Worker ein und dann ist das Spiel rein theoretisch vorbei. Nein, natürlich nicht. Du hast diese 2 Worker, du hast einen Deckbuilder, aber auch den musst du nicht so krass machen. Es gibt Leute, die sehen keine Karte im Spiel 2-mal, abgesehen vielleicht von der 2. Runde so, weil sie sich so viel kaufen, dass sie einfach nur die Sachen sehen, die sie als nächstes gekauft haben. Denn wenn man Artefakte kauft, das sind so blaue Karten, die kann man sofort einsetzen und dann landen sie irgendwie, werden sie gemischt und kommen drunter. Und wenn man Gegenstände kauft, dann kommen sie unter das aktuelle Deck. Das heißt, Sachen, die man diese Runde spielt, kommen komplett unten drunter. Und ja, das zeigt halt, man kann das ein bisschen planen, was kommt die nächsten Runden. Und wenn man zu viel hat, ist es halt so, dass man es wahrscheinlich nicht sehen wird. Und je nachdem, was dir mehr Vorteile bringt, kannst du natürlich sagen, ich habe wenige Karten, die kriege ich immer wieder. Oder ich sage bewusst, das ist mir jetzt egal. Und ich kaufe mir unendlich viele Karten, weil ich die eh nur einmal brauche. Und es hängt halt wirklich von der Situation ab, wie man das spielt. Und das hat halt echt Spaß gemacht. Und natürlich ist auch die Grafik und das ganze Material ist natürlich auch eine Wucht. Da sind diese Pfeilspitzen, die sind, glaube ich, aus Plastik. Aber wenn man die so zusammenschmeißt, das klimpert so schön, als ob das wirklich aus Glas wäre. Ne? Und das ist krass. Also, ich finde es echt schön. Was natürlich noch fehlt, sind die Münzen aus wirklich Metall, aber ich glaube, das wäre dann irgendwie zu viel und vor allem bei der Größe passt das nicht ganz gut. Man muss bei dem Spiel echt viel im Blick behalten. Du kannst nicht sagen, gibt diesen Forscherpfad, den musst du hochlaufen, ohne den wirst du definitiv nicht gewinnen, weil da kriegst du zusätzliche Sachen, wie zum Beispiel Güter, Gegenstände und auch Gehilfen und all sowas, das brauchst du, aber wirklich viele Punkte machst du, auch dadurch, dass du irgendwie Monster besiegst. Das ist halt jeweils immer 5 Punkte. Oder du musst halt Orte erkunden, um überhaupt neue Aktionsfelder freizuschalten und all sowas. Also das ist schon vieles, was man kannte, wie du es gesagt hast, aber es ist halt so frisch und neu zusammengepackt, dass ich da jedes Mal total Bock habe. Und jetzt erkläre ich vielleicht aber auch mal, worum es im Spiel geht. Wir machen archäologische Expeditionen auf eine unentdeckte Insel. Und erforschen dort halt diese Ruinen von Anak. Das ist die Insel, die heißt Anak. Und wie gesagt, dieses Erforschen fühlt sich einfach tatsächlich richtig gut an. Klar könnte man wahrscheinlich irgendwas anderes drüber stülpen, aber es macht halt Sinn, dass man, wenn man auch zu einem Ort kommt, dass da ein Wächter erscheint, den man erst besiegen muss. Also man muss sich nicht erst besiegen, man kann da auch so hingehen, aber dann wird man halt von dem eingeschüchtert oder erleidet halt irgendeine gewisse Art von Schaden in Form von Karten, die das Deck verstopfen. Aber ja, je weiter man voranschreitet, desto krassere Sachen findet man und desto besser kann man forschen. Und das Forschen erfordert natürlich Ressourcen. Und diese Ressourcen sind im Endeffekt das, was man vorher gelernt hat. Also für mich ein sehr rundes Spiel. Und das ist eigentlich gar nicht mal immer so wichtig, aber in diesem Falle vielleicht schon sehr variabel, dadurch, dass du immer nicht weißt, was kommt. Es gibt mehr Orte. im Stapel als ausgespielt werden können. Das heißt, du kannst auch nicht sagen, es kommt immer das Gleiche, es gibt mehr Monster. Es gibt sogar noch eine Rückseite, die sich etwas anders spielt. Das ist kein Game Changer, aber es ist nochmal eine ganz nette Abwechslung. Und für mich ein super gelungenes Spiel.
Genau. Cool.
Ja. Und meine Befürchtung, dass wenn ich das Spiel 5-mal gespielt habe und schon weiß, wo man Punkte macht, dann, dass man dann total an den anderen vorbeizieht, ist halbwegs unbegründet. Wenn die andere Person auch so ein krasser Optimierer ist und schon, das Spiel, glaube ich, schon bei der, ab der Erklärung schon verstanden hat und auch noch gute Karten bekommt und ich nur den letzten Scheiß bekomme, dann ist natürlich alles möglich. Also ich habe tatsächlich das Spiel, das erste gegen andere Menschen, wenn ich es erklärt hatte und dachte, jetzt müsste ich die komplett besiegen, habe ich tatsächlich verloren. weil das natürlich sein kann, wenn du Orte erkundest und du nicht die richtigen Gegenstände bekommst, hängst du fest. Also ist mir aber das erste Mal auch passiert.
Klingt nach Spaß.
Es war trotzdem ein gutes Spiel, weil du natürlich irgendwie schauen musst, wie kommst du sonst damit klar. Aber wenn du brauchst viele unterschiedliche Ressourcen und wenn du nur von einer Ressource 10 Stück da liegen hast und du nicht tauschen kannst, dann sitzt du da und denkst so, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Tontafeln? Scheiße.
Wobei ich würde an einer Stelle ein bisschen mit dir argumentieren oder nicht streiten, ist vielleicht das falsche Wort, aber mein Eindruck, der natürlich auf einer sehr begrenzten Anzahl an Spielen basiert, ist halt schon, dass dieser Forschungs-, also man muss dazu sagen, ich habe halt mit Leuten gespielt, die das schon mehrfach gespielt haben.
Ja.
Und gut, das ist jetzt kein Kriterium, ob ein Spiel gut oder schlecht ist, aber in diesem Spiel wirst du halt vollkommen auseinandergenommen, weil die Verständnishürde ist schon groß, da gebe ich dir recht, ist halt ein komplizierteres Spiel. Also die Regeln sind Pillepalle, aber das, was du wirklich machst, ist halt nicht mal kompliziert im Sinne von Zug zu Zug, sondern du brauchst halt schon doch irgendwie gefühlt eine echt Langzeitstrategie und du musst halt schon eigentlich auch in kritischen ersten Zügen wissen, was macht irgendwie Sinn. Und wenn du das zum ersten Mal spielst, hast du einfach noch null Plan. Okay, ist halt so, ja. Aber ich habe auch den Eindruck, dass dieser Forscher-Track, also dass das Spiel schon so ist, du gewinnst eigentlich, wenn du diesen Forscher-Track nach oben gehst, da willst du halt vorankommen und du bist eigentlich nur dabei, die Ressourcen dafür irgendwie optimalst und möglichst effizient einzusammeln. Weil diese 5-Punkte-Monster, ja, also
Es bedingt sich.
Du kannst, das kann man, glaube ich, nicht als valide Siegstrategie nehmen, oder? Siehst du das anders?
Ja. Nee, also du hast schon recht. Du brauchst den Forschungstrack, um überhaupt nach vorne zu kommen, weil da auch Sachen drauf sind, die du definitiv brauchst, wie die Gehilfen.
Genau, ja.
Aber zu sagen, ich gehe gar nicht forschen, also ich erkunde keine neuen Orte und besiege keine Monster und lass die anderen machen, wird halt nicht funktionieren.
Nee, das ist richtig. Auf der anderen Seite kannst du auch nicht sagen, also genau, du musst beides so ein bisschen machen, aber die Richtung ist gefühlt, also ich will das Spiel nicht schlecht machen, ich finde es ja schon gut, aber ich finde, das Spiel baut auch eine gewisse Illusion auf und am Ende stellst du fest, naja, es ist halt schon irgendwie gefühlt immer gleich, ja, du musst halt irgendwie diese Orte da erforschen und da halt irgendwie die Monster besiegen, was mich schon wieder geärgert hat, weil das war halt ein bisschen zu random, also kommst halt auf irgendein Monster und das verlangt jetzt halt irgendwie 2 Pfeile und 3 Gold und ja, geil, das ist halt null das, was ich habe, also das fand ich ein bisschen swingy tatsächlich.
Ja, das ist natürlich klar, wenn du da irgendwas bekommst an dem Ort, was du direkt gegen das Monster einsetzen kannst, ist natürlich
genau. Also es hat mir nicht so gefallen, also es war mir ein zu großer Zufall dann am Ende. Ja, und dann, wie gesagt, also ich glaube, das Spiel wird halt tatsächlich viel, viel, viel besser, wenn du es ganz oft spielst. Das glaube ich schon, dass das Spiel auch mehr Potenzial hat und das halt auch mehr Spaß macht, wenn du wirklich Karten siehst und einfach die besser beurteilen kannst. Also so siehst du halt irgendeine Karte und das Spiel ist halt so verworren, dass du eigentlich nicht wirklich einschätzen kannst, wie gut ist jetzt die Karte, die ich da sehe und die ich mir gern kaufen will. Mhm. Also das ist schon, also es birgt natürlich auch Potenzial, weil dadurch wird es halt nicht langweilig irgendwie, aber ja, gut. Müssen wir mal zusammenspielen noch ein paar Mal. Also, muss mich noch mal überzeugen.
Muss ich nicht. Ich pack's auf den Tisch und du kannst entweder gehen oder.
Ja, dann gehe ich halt.
Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Du kommst nicht um die
Tür. Nein, okay. Nein. Na, aber weitermachen. Genau. Ein kleines können wir noch, oder?
Genau, ich mache noch ein kleines. Ich habe noch Q. Was?
Ah, erzähl. QE?
Ne, genau, QE.
Oh, das hast du?
Ja, klar habe ich das. Mann.
Oh, geil, das wollte ich immer spielen und haben.
Ja. Ja, das Problem ist, du brauchst dafür eigentlich mindestens 3 Leute und ich würde eigentlich sagen, ab 4 geht es wirklich erst los. Im Gegensatz zu dem letzten Spiel erkläre ich jetzt erst, worum es im Spiel geht. Und zwar ist QE die Abkürzung für Quantitative Easing. Das erkläre ich jedes Mal, wenn ich das Spiel erkläre, was überhaupt nichts bringt, denn niemand weiß, was das heißt. Ich glaube, es ist sowas wie quantitative Glättung, glaube ich. Aber worum es geht, ist eigentlich, dass wir, jeder Spieler eine Notenbank ist von einem Land und wir versuchen, die Wirtschaft zu retten, beziehungsweise hauptsächlich die Unternehmen unseres Landes, aber natürlich auch andere Unternehmen. Und was wir in dem Spiel tun, ist, wir bieten auf Unternehmen, was, ja, keine Ahnung, ob das sowas wie, ich vermute mal, das sind Kredite, die wir den Unternehmen geben. Gehe ich mal schwer von aus. Und wenn wir auf dieses Unternehmen geboten haben, gewinnt der das Unternehmen, der am meisten geboten hat. Klingt erstmal jetzt gar nicht mal so beeindruckend, aber es ist so, man kann so viel bieten, wie man will. Und es kann dann sein, dass einer irgendwie 1 Million bietet und dann sagen die anderen, sag mal, bist du total bescheuert, und dann geht es aber weiter und jeder bietet auf einmal dann 1,2 Millionen, 5 Millionen. Es kann aber auch sein, dass einer sich komplett überschätzt hat und am Ende verliert natürlich der sofort, der am meisten geboten hat, also insgesamt über die gesamten Runden, verliert dieses Land komplett, weil die quasi eine Inflation herbeigeführt haben und das Land jetzt komplett bankrott ist. Und Gewinn tut dann die Person, also jeder danach, der nicht so viel geboten hat an Geld, aber die meisten Punkte hat. Und bei diesen Punkten wird es dann tricky. Man hat so ein Board, so ein abwischbares, wo man abkreuzen kann. Und dann gibt es dann Punkte für diverse Sachen, entweder für die eigenen Unternehmen, also die Unternehmen des eigenen Landes, kriegt man besonders viele Punkte. Man kriegt aber auch noch für bestimmte Sektoren. Also wenn man ganz viel von einem Sektor hat, zum Beispiel Agrar, kriegt man viele Punkte. Oder wenn man sehr viel unterschiedlich hat, bekommt man Punkte. Für große Unternehmen bekommt man mehr Punkte als für kleine Unternehmen. Also es ist ein wilder Wust. Man muss sich halt nur auf eine Strategie quasi festlegen, ob man jetzt divers oder in eine Richtung gehen will. Aber im Endeffekt geht es auch darum, dass man es eigentlich gar nicht voraussehen kann, weil ja, du musst dir halt jedes Mal entscheiden, wenn so ein Unternehmen vor dir liegt, wie hoch gehst du? Du möchtest natürlich das Unternehmen haben, aber wenn du jedes Unternehmen erwirtschaftest, also wenn du jedes Unternehmen erbietest und bekommst, hast du automatisch verloren. Dann gewinnt der Typ, der vielleicht nur ein Unternehmen hat, und du hast alle anderen. Das bringt dir auch nichts, ne? Das heißt, du musst auch immer irgendwie schaffen, dass andere mehr bieten. Und das ist ein interessanter Mechanismus an der Stelle. Der Auktionator, also der das umdreht, das Plättchen und es vorstellt, der gibt sein Gebot offen ab. Und alle anderen machen das verdeckt. So dass nur der Auktionator und der geboten hat und es bekommen hat, weiß, wie viel jetzt auf seinem Konto sind oder wie viel er quasi im Minus ist. Und das ist auch ganz witzig, weil dadurch kann man natürlich abschätzen, was könnte der andere haben. Und man hat natürlich auch selbst eine Idee, weil wenn man sagt, ey, ich habe das Doppelte geboten wie der Auktionator und der andere hat das trotzdem bekommen, dann weißt du, okay, der hat richtig viel geboten. Und auch du hast dann quasi eine Information, mit der du was machen kannst. Und das ist dieses immer wieder, ich gucke und sich hochbieten oder den einen dazu treiben. Also man sieht irgendwie, der braucht unbedingt dieses Unternehmen, das bringt ihm richtig viele Punkte, und dann einen richtig hohen Wert draufschreiben, damit der drüber kommen muss, ist natürlich gefährlich, weil sonst kann man das eventuell selbst bezahlen. Also es ist halt wirklich dieses Abschätzen, wie viel kann ich hochgehen, um mir anderen in die Scheiße zu reiten und trotzdem das nicht selbst bezahlen zu müssen. Das hat super viel Spaß gemacht.
Geil. Super schwer zu haben, wa?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe mitbekommen, dass die da eine zweite Auflage bei Kickstarter machen.
Okay.
Und bin dann direkt mal eingestiegen und habe mir das und noch, also ich wollte eigentlich QE haben und dachte, ach komm, nimmst du on Tour mit, hast auch was Gutes von gehört. Und Tour hatte ich schon in meinen 60 Sekunden gesagt, fand ich jetzt denn zu lapidar, zu banal. Ist ganz hübsch gestaltet. On Tour ist so ein Roll and Ride.
Ach so, ja, genau. Hat mich auch nicht gezeckt. Ja.
Nee, genau. Also muss man nicht drüber reden. Aber die QE ist ein richtig schönes Mindgame. Und wie gesagt, am härtesten ist das Spiel, wenn du der Auktionator bist. Das ist echt das Härteste an dem Spiel. Wenn du dann wirklich vorgeben musst, was es sein muss, da machst du dir fast mehr Gedanken als bei den anderen. Und ja, also ich kann es nur weiterempfehlen. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ist immer sehr witzig, wie viele Leute da so raufschreiben, wie schnell das eskalieren kann. Also es kann sein, dass ich mit dem ersten Gebot sofort klarstellt, okay, wir bewegen uns im Tausenderbereich. Es kann aber sein, dass die Leute erst ganz, ganz vorsichtig anfangen und dann bekommt die Person, die das erste Unternehmen hat, irgendwie das erste Unternehmen für 500 und alle anderen bezahlen nachher mehrere tausend Euro oder Dollar oder was weiß ich, Einheiten. Und das kann sich schon lohnen, den ersten zu haben, das erste Unternehmen sich zu holen. Deswegen ist der Startspieler, glaube ich, fast im Nachteil, weil der wird im ersten Gebot hundertprozentig überwunden. Das ist hundertprozentig klar. Ja.
Mhm. Ja, genau. Ich habe mir gerade, ich glaube, die einzig verfügbare Kopie auf Kleinanzeigen geklaut, weil es gibt es nicht mehr auf BGG im Market und nirgendwo. Also ich hatte das schon lange auch im Auge, weil ich genau weiß, es ist genau meine Art von Spiel. Also weil ich auch die richtigen Leute dafür so kenne, die da auch das total abfeiern. Aber es war halt gefühlt nie zu kriegen. Deswegen, also jetzt habe ich mal kurz nebenbei geschaut, also ist gleich meinen Besitz gewonnen. Aber ich kann nichts sagen dazu, außer dass es bestimmt
shoppen,
sehr geil ist.
Shoppen, ja. Wie viel hast du es bekommen jetzt?
Das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Nein, ist okay. Ist gefühlt ein okayer Preis. Okay. Ja.
Keine Hypothek notwendig für das Haus.
Nach Quatsch. Nee, ist schon human, also kann man machen. Ja, sind wir durch, okay. Wa?
Genau. Genau, für heute sind wir durch. Wir werden uns demnächst mal wieder zurückmelden. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Marcel fürs Mitlaben. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Ciao.